Hey, lass doch noch irgendwas mit nachhaltig aufs Label schreiben. Oder komm, wir schreiben noch auf die Website, dass wir beim Dreckwegtag mitmachen. Ihr kennt das? Diese Diskussion gibt es in Unternehmen immer noch viel zu oft. Und wer so agiert, der hat ein echtes Problem, denn Einzelmaßnahmen haben ausgedient. Es geht um die große Frage, wie nachhaltig ist mein Unternehmen wirklich? Und habe ich alle Prozesse dabei auf den Prüfstand gestellt? Oder nutze ich das Thema Nachhaltigkeit nur, um nach außen gut dazustehen? In dieser Folge gehen wir den entscheidenden Fragen auf den Grund. Wo steckt im Unternehmen echtes Verbesserungspotenzial im Bereich Nachhaltigkeit? Und welche SDGs sind wirklich relevant für die Strategie? Wie richten wir unsere Unternehmensziele danach aus? Ja, bleibt dran, ich freue mich drauf. Viel Spaß!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Alexandra und ich freue mich sehr über euer Interesse an meinem Podcast. Ja, als CEO sehe ich natürlich Nachhaltigkeit nicht nur als Effizienzsteigerung, sondern eben auch als echte Veränderung, wie wir wirtschaften wollen. Und deswegen ist es einfach meine übergeordnete Aufgabe, hier auch die notwendigen Veränderungen im Tagesgeschäft zu verankern. Das ist natürlich schon eine große Challenge und deswegen ist es auch gut, dass es so Menschen wie Patricia Moog gibt, die ich heute hier bei mir im Podcast zu Gast habe. Sie ist eine super dynamische Unternehmerin, die sich mit Herzblut und Expertise dem Thema Nachhaltigkeit im Mittelstand widmet. Als Gründerin einer jungen, man kann auch sagen idealistisch geprägten Unternehmensberatung hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf ihrer Reise zu einer nachhaltigeren und vor allen Dingen zukunftsfähigeren Wirtschaft zu begleiten. Das macht sie gemeinsam mit ihrem engagierten Team und einem starken Netzwerk aus dem Impact-Bereich. Da bietet sie ihren Kunden sehr fundiertes Wissen und auch eine langjährige Beratungserfahrung an, um die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit auch wirklich wirksam zu unterstützen. Und sie brennt für die Idee, die Wirtschaft und die Arbeitswelt nachhaltig zu verbessern, hat aber stets große Ziele im Blick, nämlich eine lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten. Ich finde, das hört sich sehr lohnenswert an und ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast zu Gast bist, liebe Patricia. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr heute und bin gespannt auf deine Fragen und freue mich sehr auf die Diskussion.
Ja, mich interessiert natürlich als allererstes, wie kommt man denn überhaupt dazu, sich dem Thema Nachhaltigkeit als Unternehmensberaterin zu widmen? Was hast du vorher gemacht? Kamst du aus der Branche? Was war so dein Werdegang und wie bist du mit diesem Thema einfach in Berührung gekommen?
Ja, hier gibt es eine spannende Geschichte dazu. Der Nachhaltigkeit habe ich mich ja erst in meinem zweiten Weg sozusagen verpflichtet. Ich habe anfangs Chemieingenieurwesen studiert und war dann eigentlich in der Chemiebranche unterwegs. Ich habe aber gemerkt, innerhalb der Chemiebranche, wir beschäftigen uns viel, wie wir die Prozesse optimieren können, aber wir fragen uns eher weniger, was denn eigentlich durch die Rohre durchläuft und wofür das verwendet wird. Und die Frage hat mich immer schon beschäftigt und durch meine Erziehung und mein Aufwachsen bin ich sehr im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit geprägt. Und dann war es für mich eigentlich die Frage, nach dieser Zeit in der Chemieindustrie, wo ich dann auch eben kurzzeitig dann mal für die CapEx-Allokierung verantwortlich war, dann eigentlich zu sagen, nee, ich will mich wirklich dem Thema Nachhaltigkeit verschreiben und habe verschiedene Weiterbildungen dann noch gemacht zum Thema Strategie, Organisationsentwicklung, Innovation und zu den SDGs, den Sustainable Development Goals und auch Klimaschutz nochmal eben vertieft. Und dann habe ich alles zusammengepackt, habe meine Selbstständigkeit aufgebaut und gegründet und die GmbH mit meiner Co-Gründerin aufgebaut.
Ja, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Wenn du sagst, du wolltest dich dem Thema Nachhaltigkeit widmen, lebst du denn auch selbst im Privaten besonders nachhaltig? Wie konsequent bist du denn da?
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also mir ist es wirklich sehr wichtig, dass wir auch mit unserer Familie hier wirklich einen Beitrag leisten und auch ja gegebenenfalls auch einfach Menschen in unserem näheren Umfeld da vielleicht ein bisschen inspirieren können, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob mein Sohn überhaupt neu gekaufte Klamotten hat. Wir haben fast versucht, eigentlich fast alles wirklich eigentlich gebraucht eben zum Beispiel zu kaufen. Mir war das wichtig auch, dass unser Haus natürlich einen hohen Selbstversorgergrad hat. Wir haben dann, als wir das Haus gekauft haben, direkt eine PV-Anlage auch eben draufgepackt. Und wir versuchen natürlich, Reisen zu verringern und wir fliegen nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich das in Zukunft nicht vielleicht doch nochmal mache, aber prinzipiell sagen wir, hey, wir haben tolle Orte in Deutschland, in Italien, in Frankreich und da können wir überall eigentlich auch gut mit dem Zug hinfahren oder mal mit dem Auto. Aber wir wollen ja einfach so reduziert ein bisschen leben und uns eigentlich an dem erfreuen, was wir hier so in der unmittelbaren Umgebung haben. Ja.
Das finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Also Respekt, weil viele sagen ja auch, dass man das Thema nur dann konsequent auch wirklich leben kann, wenn man auch einfach sich in einem gewissen Verzicht übt. Und das fällt natürlich nicht immer leicht. Und von daher schon beeindruckend, dass du das so konsequent auch im Privaten durchziehst.
Ja, für mich fühlt es sich tatsächlich nicht wie ein Verzicht an, weil es einfach für mich, ich sag, einfach eine andere Richtung gibt. Also grob wirklich hart zu verzichten, tun wir eigentlich nicht, sondern ja, wir leben so, wie wir leben, aber unser Lebensstil ist einfach eben so geprägt einfach, dass wir gerne einfach auch lokal sind. Und da, wo wir leben, im Nordschwarzwald, ist das einfach wunderschön. Im Urlaub waren wir in der Pfalz, das ist auch wunderschön. Und deswegen, ja, wir haben eigentlich alles so, was wir brauchen um uns herum.
Ja.
Genau. Deswegen
ja, genau.
Fühlt es sich nicht so an.
Manchmal hat man ja auch mehr um sich herum, als man denkt.
Exakt, genau.
Man muss es wahrnehmen.
Genau.
Nochmal zurück auf deinen beruflichen Werdegang. Warum fokussierst du dich denn mit der Beratung jetzt auf mittelständische Unternehmen?
Wir haben uns für uns das Ziel gesetzt, wirklich dem Mittelstand zu helfen, zu unterstützen, weil wir den Mittelstand als wahnsinnig tolle, wir haben hier eine wahnsinnig tolle Schicht in Deutschland einfach und wir möchten mit dem Mittelstand wirklich gemeinsam diesen Weg gehen, weil wir ihn als wichtigen Rückgrat in Deutschland einfach wahrnehmen und wir hier eigentlich eben eine ganz, ganz tolle Struktur haben, die es so in anderen Ländern teilweise gar nicht gibt. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, zum Beispiel eben durch den Schwarzwald zu fahren und dann kleinen Dörfern sozusagen einfach riesige Weltmarktführer dann wieder zu sehen für zum Beispiel Spezialmaschinenbau. Und diese Struktur ist, finde ich, ganz, ganz klasse. Die sind so stark in ihrer lokalen Community verankert, geben extrem viel zurück. Und ich finde es wahnsinnig toll, einfach solche Unternehmen dann dabei zu unterstützen, eben mit der Nachhaltigkeit wirklich voranzukommen.
Wenn wir da jetzt auch gerade bei dem Thema vorankommen sind, immer mehr Verbraucher und man muss auch sagen, auch Investoren natürlich legen jetzt ja Wert auf ökologische und auch soziale Verantwortung. Also nicht mehr nur rein auf, haben nicht mehr nur rein die ökonomische Brille sozusagen auf. Wie können denn jetzt Unternehmen durch ihr nachhaltiges Handeln denn ihre Wettbewerbsfähigkeit am Ende auch auf dem Markt steigern? Und hat es also doch wieder am Ende Auswirkungen auf das Ökonomische?
Also aus meiner Perspektive absolut ja. Und wirklich ein großes Jahr mit Ausrufezeichen. Denn was können wir mit der Nachhaltigkeit eigentlich erreichen, wenn wir uns dem Thema wirklich aus einer strategischen Perspektive wirklich nähern? Wir könnten zum Beispiel Märkte identifizieren, wo das Thema Nachhaltigkeit eben einen gewissen Premium-Charakter eben dort hat in gewissen Märkten. Wir können dann uns eben speziell darauf fokussieren und wir können auch dann unsere Produkte eben gegebenenfalls anpassen oder auch eben unsere Marketingstrategie, wenn unsere Produkte schon so weit sind, dass sie mit diesem Verkaufsargument auch wirklich besser im Markt landen könnten. Aber auch aus der Perspektive natürlich neue Märkte zu generieren, auch eben gegebenenfalls neue Kundengruppen zu generieren. Ich sehe auch die Perspektive der Risikominimierung einfach ganz, ganz stark in dem Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte für mein Unternehmen, und ich glaube, da kann mir jeder Unternehmer und jede Unternehmerin zustimmen, für mein Unternehmen gut sorgen und möchte, dass es stabil und resilient aufgestellt ist und zukunftsfähig aufgestellt ist. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen auch eine stabile Vorlieferkette und wir brauchen auch eine stabile nachgelagerte Wertschöpfungskette. Und wenn wir uns dann diese Punkte eigentlich angucken und für unser Unternehmen bewerten, ich habe Produkte, die in gewisse Märkte gehen, sind die dann in 20 Jahren noch relevant, sind die in 15 Jahren noch relevant? Und mir meine Lieferkette auch aus der Risikoperspektive anschaue, sind meine Lieferanten gut aufgestellt, sodass sie ja langfristig uns zuliefern können? Sind die langfristig natürlich finanziell gut aufgestellt, aber auch eben mit dem Thema Nachhaltigkeit gut aufgestellt, dass ich keine großen Kostensprünge zum Beispiel erwarten muss und so weiter. Hier kann die Nachhaltigkeit eben auch und gerade auch eben die Transparenz, die erhöhte, einfach wirklich viel Information nochmal liefern, die mir als Unternehmer oder als Unternehmerin wirklich nochmal einen Blick eigentlich auf die verschiedenen Bereiche, was passiert denn außerhalb meiner Werkstore, wirklich nochmal Informationen einfach zurückspielen kann und ich für mich nochmal eine eigene Risikobewertung durchführen kann. Und gerade diesen Aspekt finde ich eben ganz, ganz interessant und ganz spannend.
Du hast jetzt auch diese Langfristigkeit angesprochen. Jetzt bin ich ja Familienunternehmerin in zweiter Generation und wir sagen ja auch immer ganz oft, dass das Thema Langfristigkeit sowieso bei uns auch in der DNA verankert ist. Ich erinnere mich noch an mein Studium, da hatte ich tatsächlich auch sogar mal zum Thema Forstwirtschaft eine Vorlesung. Und Nachhaltigkeit kommt ja aus dem Begriff der Forstwirtschaft, weil es ja eigentlich auch bedeutet, so zu wirtschaften, dass eben auch nachfolgende Generationen noch gut davon eben leben können. Du wirst es sicherlich noch ein bisschen genauer definieren können, aber vom Sinn her ist es, glaube ich, so in die Richtung auch korrekt. Ist es denn nicht so, dass auch Familienunternehmen oder auch so generell mittelständische Unternehmen, die vielleicht noch eher in der Privatwirtschaft unterwegs sind, eben auch per se schon einfach langfristig und damit auch nachhaltiger denken? Bekommt denn jetzt dadurch diese ganze Thematik in, ich sage jetzt mal, Großkonzernen, denen man ja oft Kurzfristigkeit vorwirft, auch von ihren Anreizsystemen her, damit auch eine andere Bedeutung rein, nämlich das der Langfristigkeit?
Ja, absolut. Wir merken nämlich, eigentlich haben wir hier am Finanzmarkt wirklich ein großes Problem, weil der gesamte Finanzmarkt eigentlich auf eine extreme Kurzfristigkeit ausgelegt ist. Returns auf ein Jahr, auf 5 Jahre maximal eigentlich auszulegen. Und getrieben ist auch eben, oder beziehungsweise der Finanzmarkt hat natürlich auch eben für sich erkannt, dass wir hier ein extrem hohes Risiko haben, hinsichtlich eben der Bewertung dann zum Beispiel, wenn wir jetzt bestimmte Kredite oder sowas vergeben, Banken gerade, die Darlehen oder Kredite vergeben an Unternehmen in der Regel oder häufig natürlich an große Unternehmen auch. Die haben natürlich jetzt ein Problem mit ihrer Risikoabschätzung eigentlich. Und wenn wir jetzt es schaffen können, mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich auch diesen Sprung zu machen in Richtung Langfristigkeit und auch eben in Richtung, wir wollen langfristig Wert schaffen, wo sich, glaube ich, eben eigentlich alle Unternehmer auch dahinter schließen können, dann brauchen wir eben auch gewisse Mechanismen, die das auch unterstützen. Und der aktuelle Finanzmarkt unterstützt eben eher die Kurzfristigkeit. Und hier müssen wir eben auch am System eben einiges ändern, um dann natürlich langfristig wirklich ja hier für alle eben eine lebenswerte Zukunft zu erhalten.
Absolut. Noch eine Frage zum Thema Marke auch. Kannst du beobachten, auch bei den Unternehmen, die du berätst, dass das auch zur Stärkung der Markenbindung beiträgt, wenn Unternehmen sich wirklich diesem Thema ernsthaft auch widmen?
Ja, absolut. Also das Thema Markenstärkung ist natürlich gerade auch eben im Endkonsumentenbereich natürlich sehr, sehr wichtig. Und hier merken wir auch einfach, dass sich da große Unternehmen und kleine Unternehmen sehr, sehr schwer tun, dass sie wirklich auch gerade zurzeit sehr verunsichert sind. Ja, wie kann ich das denn eigentlich eben nutzen, um eben meine Marke positiv aufzuladen mit dem Thema Nachhaltigkeit? Hier ist eben wichtig, dass wir dann anfangen und so langsam sind die Konsumenten auch eigentlich sehr, sehr klug in ihren Kaufentscheidungen, dass wir wirklich differenziert nicht das übergeordnete Thema Nachhaltigkeit bespielen, sondern wirklich gezielt sagen können, unsere Produkte sind ressourcenschonender, unsere Produkte sind zum Beispiel basieren auf nachwachsenden Rohstoffen und nicht mehr die große Flanke der Nachhaltigkeit bedienen wollen, sondern uns als Unternehmen und auch als Marke eigentlich wirklich darauf fokussieren sollten, was möchten wir wirklich eben, wofür soll wirklich unsere Marke stehen? Wenn es mit Qualität zu tun hat, ist es natürlich eben sehr, sehr spannend, auch das Thema dann mit Nachhaltigkeit eben entsprechend zu koppeln. Also und dann auch eben eine entsprechend fundierte Nachhaltigkeitsarbeit dann auch zu leisten. Wenn wir auf besonders zum Beispiel preisgünstig Positionierung eben mit der Marke achten, kann zum Beispiel das Thema Ressourcenschonung sehr gut eben andocken. Also hier muss man, glaube ich, eben sehr differenziert jetzt betrachten, nicht mehr das Ganze, also nicht mehr das Wort Nachhaltigkeit verwenden, sondern wirklich differenziert reinschauen. Und dann kann
man auch belegen, sehr wahrscheinlich.
Exakt, genau. Und auch das wissenschaftlich belegen ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir, weil der Endkonsument wirklich auch die Fragezeichen jetzt wirklich hat, na gut, da steht jetzt irgendwie ein grünes Label drauf, ist es jetzt wirklich die nachhaltigste Wahl, die ich treffen kann, so mit einem, zum Beispiel bei Shampoos oder sowas, bin ich auch ganz ehrlich als selbst Endkonsumentin einfach komplett überfordert. Was ist jetzt eigentlich das Produkt, was ich wählen sollte, was den geringsten negativen Impact ja auf die Welt hat? Da würde ich mich gerne auch eben entsprechend besser entscheiden können.
Ja, absolut. Ich habe einmal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich auch gesagt habe, Nachhaltigkeit oder Investments in das Thema Nachhaltigkeit müssen sich eben auch am Ende lohnen. Jetzt stöhnen ja doch sehr viele auch darüber, dass dann natürlich auch eine ziemliche Kostenlawine auch gerade durch die ganze Regulierung auf sie zurollt. Denkst du auch, dass wenn am Ende Investments in das Thema nachhaltige Produkte zum Beispiel, ne, auch das kostet ja Geld, wenn man so etwas entwickeln will, produzieren will und so weiter, wenn sich das am Ende lohnt, oder ist das, ist es immer noch ein Stück weit idealistisch getrieben, das zu tun?
Ich denke sowohl als auch. Also ich glaube, dass Unternehmer auch oder beziehungsweise auch in Entwicklungsabteilungen generell ganz gerne auch mal vielleicht einfach nur for the sake of it entwickelt wird. Ja, einfach auch, weil es Spaß macht im Engineering oder es macht Spaß in der technischen Entwicklung auch einfach mal was eben weiterzutreiben. Ich glaube, selbst hier haben wir auch eben immer wieder idealistische Anteile. Nichtsdestotrotz, ich gebe dir absolut recht, Nachhaltigkeit muss sich lohnen und Nachhaltigkeit darf sich auch lohnen. Wir dürfen Geld machen mit diesem großen Trend. Und sollten auch eigentlich eben immer bestrebt sein, das zu tun. Jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite eben die Regulatorik, die muss natürlich übersetzt werden. Das sind aus meiner Perspektive erstmal so eine Einmal-Invest-Hürde sozusagen, die man hier treffen muss. Aber auch wenn man den Prozess hier klug gestaltet und eben strategisch gestaltet, kann man hier ganz, ganz viel rausziehen für seine unternehmerische Tätigkeit und hier besser werden. Weil mit dem Thema Nachhaltigkeit inhärent gucken wir in alle Unternehmensbereiche rein und finden immer in Workshops und in gemeinsamen Diskussionen, weil wir davon überzeugt sind, dass Nachhaltigkeit eine runde Tischsache ist und keine Einzelzimmergesprächsache ist. Wenn man das so gestaltet, kann man einfach wahnsinnig viel Feedback nochmal für eigene unternehmerische Prozesse da rausnehmen und Dinge verbessern, die jetzt vielleicht auch per se mit dem Thema Nachhaltigkeit erstmal nichts zu tun haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben die konkrete Chancengenerierung eben durch Nachhaltigkeit. Das ist natürlich eben ein strategischer Prozess. Den machen Unternehmen in der Regel ja sowieso. Und hier kann eben wirklich, sollte auch wirklich bewertet werden, nah am Kunden dran zu sein, wirklich nah hören, was sind deine Bedürfnisse, können wir hier eben andocken, was hast du zum Beispiel auch für Datenbedürfnisse, wie können wir vielleicht im Reporting auch gemeinsam Dinge vorantreiben. Da sollten aus meiner Perspektive wirklich die Sales-Mitarbeiter auch mehr so ein Customer-Success-Mindset vielleicht eben annehmen, dass sie sagen, wir wollen unseren Kunden glücklich machen und erfolgreich machen. Was sind denn die Agenda-Themen des Kunden hinsichtlich Nachhaltigkeit und wie können wir hier vielleicht gemeinsam unterstützen? Und dann natürlich kann man hier auch eben Chancen herausarbeiten.
Sehr guter Tipp, auch hier noch stärker auf das Kundenbedürfnis oder die Kundenorientierung ganz weit in den Vordergrund zu stellen. Bleiben wir doch mal beim Thema Regulierung und ESG. Es geht ja dabei, eigentlich langfristigen ökologischen Impact zu machen. Es geht um soziale Gerechtigkeit in der kompletten, du hast es vorhin schon gesagt, vor- und nachgelagerten Kette, aber auch um verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das ist alles auf jeden Fall valide und benötigen wir. Ich glaube, das steht auch gar nicht außer Frage. Kannst du ein bisschen beschreiben, was bedeutet das jetzt für den Mittelstand? Wie stark wird er von diesen regulatorischen Anforderungen betroffen sein und wie nähert man sich eigentlich auch als Unternehmen diesem gefühlten Monstrum an?
Ja, der Mittelstand ist natürlich sehr stark betroffen, weil gerade natürlich die Größenkriterien hinsichtlich der Reporting-Pflicht jetzt ja sind nach unten gesetzt worden. Von früher die Bedingungen sozusagen der Kapitalmarktorientierung und dann auch gleichzeitig das Kriterium ist gestrichen worden und dann gleichzeitig auch die Größenkriterien von 500 Mitarbeitenden runtergesetzt auf 250. Das betrifft natürlich dann erstmal von 500 Unternehmen circa 14.500 bis 15.000 Direktunternehmen. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Und dann zusätzlich haben wir natürlich auch die Unternehmen, die indirekt betroffen sind, weil sie einfach eben in der Lieferkette beim großen Unternehmen eben dann mit drin sitzen. Ne? Und ich meine, viele Mittelständler sind Zulieferer für Siemens, für Bosch, für Daimler, für die Automobilindustrie. Also wir sind hier in einem großen Abdeckungsbereich, glaube ich.
Das heißt, für die reicht es dann nicht mehr einfach nur zu sagen, ich falle nicht unter die Reporting-Pflicht, deswegen musst du dich damit zufrieden geben, sondern die laufen tatsächlich schon Gefahr, dass sie dann auch ihre Kunden verlieren.
Exakt, weil es geht einfach auch um das Thema Daten. Das Thema Daten ist extrem wichtig in dem Bereich. Das heißt, der Kunde wird kommen und wird auch, egal ob der Lieferant jetzt eben unter die Berichtspflicht fällt oder nicht, Er wird trotzdem sagen, bitte liefer mir die und die Daten einfach eben zu. Und wenn wir auch hinsichtlich, wir wollen weiterhin Preferred Supplier zum Beispiel sein bei einem großen Kunden, dann müssen wir natürlich hier auch eben einfach entsprechend handeln und entsprechend diese Bedarfe dann bedienen.
Diese Übersetzungsleistung, die gemacht werden muss, das, ich meine, dafür gibt es ja dann so Menschen auch wie euch, aber das ist natürlich schon auch ein Brett, wenn du dich als mittelständisches Unternehmen jetzt nicht mit einer mit einer Teamstärke von 15 Menschen in der Nachhaltigkeitsabteilung einfach diesem Thema widmest. Also was würdest du konkret empfehlen? Ich habe jetzt verstanden, Thema Daten ist ein Riesending. Das heißt, wir fangen erstmal mit dem Thema Digitalisierung und Datenbereitstellung an. Oder fange ich an, erstmal mir zu versuchen, das Regelwerk zu übersetzen und zu verstehen, was wird denn da jetzt eigentlich von mir gefordert? Wie würdest du das da rangehen?
Wir gehen da immer sehr, sehr pragmatisch in unserer Beratung ran und wir gucken am Anfang eigentlich immer, und ich empfehle das auch wirklich jedem Mittelständler, eigentlich auch aus dem Prozess jetzt wirklich eben auch viel rauszuziehen und erstmal zu überlegen, okay, auch generell, wo sind denn so meine Schwachpunkte im Unternehmen vielleicht und wie kann ich diesen Prozess jetzt einfach mal nutzen, um hier einfach generell einfach einen Reifegradschritt weiter nach oben eben zu machen als Unternehmen. Ich denke, da sind viele Mittelständler auch einfach eben in gewissen Bereichen einfach eben noch mittelständisch aufgestellt. Das ist ja auch vollkommen okay, aber ich glaube, wir haben in jedem Unternehmen gibt es gewisse Governance-Themen zum Beispiel oder Risikomanagement-Themen oder Digitalisierungsthemen, denen wir uns jetzt entsprechend annehmen können. Wie wird man jetzt dieser Riesenregulatorik her? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tatsächlich sehr, sehr gute kostenlose Angebote auch eben da draußen. Natürlich hängt die Qualität von so einem kostenlosen Webinar immer natürlich von dem Webinargebenden ab, aber ich glaube, es gibt wirklich sehr gute Infomaterialien. Die EFRAG hat auch eben viele Übersetzungshilfen bereitgestellt. Es könnte noch ein bisschen mehr sein aus meiner Perspektive, aber da gibt es Implementation Guidances und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich da mit dem Thema mit gesundem Menschenverstand nähert und eigentlich erstmal beantwortet die Frage, was möchte denn die Regulatorik übergeordnet erreichen? Und das ist jetzt in erster Linie die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Wir möchten Transparenz schaffen. Wir möchten jetzt einfach wirklich wissen, wie sieht es denn aus? Also eigentlich ein Aufruf an alle, mal eine Inventur zu machen. Und die Inventur muss im ersten Jahr nicht perfekt sein. Und wir können uns alle sagen, auch die Wirtschaftsprüfer müssen hier lernen, die das später prüfen müssen. Die Berater lernen immer wieder neu dazu, weil es natürlich immer wieder Ausnahmen gibt, auch von gewissen Unternehmen. Ja, kann man so nicht konkret beantworten. Wie könnten wir es denn beantworten? Wenn man aber eben, wie gesagt, diesen Inventur und Assessment und Transparenzgedanken im Hinterkopf halt hat, versteht man, okay, es geht eigentlich darum, darzustellen, bin ich in gewissen Themen gut oder schlecht aufgestellt. Und dazu gibt es auch die Wesentlichkeitsanalyse, die eigentlich die ersten zwei Schritte von jedem strategischen Prozess darstellt. Das ist einmal, ich gucke auf mich intern sozusagen, was mache ich als Unternehmen? Die Impact-Analyse, wie habe ich welche Auswirkungen auf die Umwelt und auf soziale Themen? Und dann gucke ich aus der zweiten Perspektive, heute, was habe ich für Risiken und Chancen? Und blicke dabei auch eben ein bisschen in die Zukunft. Das sind sowieso die ersten beiden Schritte, wenn ich in einen strategischen Prozess einsteigen möchte. Ich gucke mir immer erst das Innen an, dann gucke ich mir das Außen an und bewerte dann in Schlussfolgerungen und Szenarios. Und selbst auch eben Szenario- und Resilienzanalyse ist eben das Thema in der CSRD. Und deswegen finde ich das sehr, sehr guten integrierten Prozess eigentlich, den hier die Regulatorik selbst vorschlägt, weil sie eben andockbar ist an den strategischen Prozess und zusätzlich nochmal Informationen liefern kann. Und damit würde ich starten, pragmatisch, aber dennoch aus meiner Perspektive muss es dann so tief sein, dass ich wirklich Erkenntnisse generieren kann. Dann darf es nicht oberflächlich sein. Man muss aber im ersten Jahr wirklich nicht hier die Kirsche auf dem Sahnehäubchen versuchen zu erreichen, sondern wirklich pragmatisch rangehen, auch sich früh mit dem Wirtschaftsprüfer abstimmen, um dann einfach zu sagen, so im ersten Jahr machen wir das, das ist unser Fokus und dann Schritt für Schritt machen wir weiter.
Also es ist ja schon mal sehr beruhigend zu wissen, dass hier man sich auch in Schritten sozusagen annähern kann, dass es ein Lernprozess ist für alle, auch für die gesamte Organisation. Ich habe jetzt auch verstanden, Es liegen auch viele Chancen in dem ganzen Prozess, sowohl nach intern als eben auch nach außen. Also nach intern eine gewisse Professionalisierung, die damit einhergeht, eine gewisse Prozesseffizienz, die man damit steigern kann, weil man viele Dinge einfach hinterfragt. Der Reifegrad der Organisation, der weiter voranschreitet, und nach außen hin auch einfach das Thema Markenstärkung, Kundenbindung, Risikominimierung und so weiter. Jetzt ist das ganze Jahr, ich sag mal, ein europäisches Ding. Kann man denn auch schon bemerken oder feststellen, gerade wenn man jetzt vielleicht auch international tätig ist als Unternehmen, dass einem das auch außerhalb Europa sozusagen anerkannt und gedankt wird sozusagen?
Ja, ich denke, die ganze Welt bewegt sich da im Moment wirklich, guckt sehr auf Europa, weil wir da wirklich als Vorreiter wahrgenommen werden. Und insbesondere auch tatsächlich wirklich Deutschland. Also es gibt manche Märkte, die den Eindruck haben, was aus Deutschland kommt, ist sowieso mal nachhaltiger als aus anderen Ländern, was ja eigentlich toll ist. Es gibt auch eben international eben die Bewegungen, dass tatsächlich auch Regulatoriken eben übernommen werden. Also zum Beispiel Australien ist ein konkreter Fall mit der Australian Taxonomy, die EU-Taxonomie ein Stück weit einfach eben übernommen hat. Genauso auch eben die Australian Sustainability Reporting Standards, die auch eben jetzt in der Adoptionsphase sozusagen sind. China hat eben für auch börsennotierte Unternehmen auch Climate Disclosures entwickelt. SEC Climate Disclosures in den USA sind auf dem Weg, beziehungsweise auch eben jetzt im ersten Reporting-Jahr. Und das sind gute Entwicklungen, und die ganze Welt sozusagen geht in diesen Schritt und diese Richtung. Und ich denke, weil wir in Deutschland oder in der EU auch natürlich da als Erste vorangeschritten sind, können wir natürlich eben hier auch uns den Vorsprung nicht nehmen lassen, sondern auch weiter ausbauen. Und da würde ich auch eben nochmal an die Unternehmer appellieren, das auch aus der Brille eben zu sehen, die jetzt vielleicht erstmal denken, oh, das ist so viel Bürokratiemonster, aber wir beschäftigen uns deutlich früher damit, haben auch eine Übergangszeit, die wir nutzen können. Und wenn ich das jetzt gut mache, habe ich auf jeden Fall wirklich auch Potenzial, dann natürlich auch Preferred Supplier natürlich zu werden in anderen Ländern, wo das erst wächst. Kann ich mich drauf verlassen? Ah, okay, ich kriege die Daten von der Firma, ich krieg meine Nachhaltigkeitsnachweise und damit ist alles fein und ich kann meine eigene Regulatorik dann im Heimatmarkt sozusagen einfach erfüllen. Ich denke, darauf sollten wir auch eben den Blick werfen. Und natürlich ist es schwierig, wenn man sich da so ein bisschen allein auf weiter Flur fühlt. Aber glaube ich, sind wir einfach nicht, weil die gesamte Marktbewegung eigentlich in diese Richtung die klaren Trends zeigt. Wir sollten diesen Vorsprung, den wir jetzt haben, nutzen und vielleicht ein bisschen weniger meckern.
Wie blickst du denn auf Länder oder auch Regionen, die sich vielleicht diesen Themen nicht so in dieser sehr konsequenten Art und Weise angeschlossen haben, sondern sich vielleicht sogar auch von gewissen Abkommen sogar abgewendet haben? Einmal aus einer strategischen Sicht, was bedeutet das konkret für mich als Unternehmen? Also würde man diese Märkte favorisieren oder halt eher in solche gehen, wo man weiß, da wird die Initiative und das Engagement geschätzt, aber auch generell deine persönliche Meinung dazu, weil am Ende geht es ja darum, ein gewisses Klimaziel zu erreichen, und das geht wahrscheinlich nur, wenn global alle zusammenarbeiten. Und da sieht man ja auch gerade, dass in der Welt hier nicht unbedingt immer ein einheitlicher Blick oder ein einheitliches Verständnis davon existiert.
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage und auch, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Frage. Es ist aus meiner Perspektive natürlich immer, immer extrem traurig. Also ich bedauere das dann eigentlich eben immer wieder, wenn sich Länder dann auch eben gewissen Abkommen wieder abwenden eigentlich, obwohl sie dem zugestimmt haben, weil es geht ja eigentlich darum, gemeinsame Interessen wirklich auch voranzubringen. Ich glaube, jeder hat daran ein Interesse, den Wohlstand zu erhalten oder auch eben auszubauen und gleichzeitig eben für nächste Generationen zu sorgen. Und ich frage mich dann eigentlich, was steht dann vielleicht auf der Prioritätenliste, vielleicht eben, was steht da drüber? Genau, was steht weiter oben eigentlich hier? Und ich glaube, das sollten wir auch eben mit einbeziehen, weil es gibt natürlich eben auch noch Länder, die wahnsinnig zu kämpfen haben, ihre eigene Infrastruktur auszubauen. Da geht es dann um simple Dinge wie Stromnetz, wie das Gasnetz und Wassernetz. Und viele Länder, zum Beispiel auch Indien natürlich, haben mit einer großen Fläche zu kämpfen und müssen da erst auch natürlich eben mal einen Schritt nach vorne kommen, bevor man sich dann auch wieder den Themen widmen kann entsprechend. China fährt zum Beispiel auch eben genau diese Strategie, jetzt erst nochmal den Wohlstand nach oben zu heben und dann eigentlich sich sehr, sehr klare und scharfe Klimaziele zu setzen und dann eigentlich wieder versuchen, den negativen Impact, den man vielleicht dann in den Vorjahren aufgebaut hat, wieder zu reduzieren. Ganz ehrlich, so haben wir uns im Westen sozusagen unseren Wohlstand aufgebaut. Ne? Industrielle Revolution, erstmal Kohle rausballern bis zum geht nicht mehr. Und dann, jetzt sind wir da sehr Vorreiter und versuchen jetzt eigentlich den Schaden, den wir da angerichtet haben, eben zu mitigieren und erwarten, dass sofort die gesamte Welt auch auf diesen Zug aufspringt. Das müssen wir auch eben pragmatisch sehen, weil viele Länder einfach eben wirklich noch mit den Basics zu kämpfen haben. Aber wie können wir hier eben dann auch besser voranschreiten? Da geben ja die SDGs wirklich ein super Rahmenwerk, die Sustainable Development Goals, die eigentlich auch eben das Pushen, Nord-Süd-Gerechtigkeit, Entwicklungsländer zu unterstützen, Technologiesprünge zu machen, jetzt nicht erst Kohlekraftwerke bis zum geht nicht mehr aufbauen, sondern Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, ist wirklich direkt regenerative Energie aufzubauen. Da glaube ich, kommen wir unserer Rolle einfach nicht nach. Also weder die EU noch USA noch Kanada, glaube ich, sind hier wirklich auf einem Punkt, dass wir sagen können, ach, das geht ganz gut voran, dann das schaffen wir auch irgendwo gemeinsam, sondern hier müssen wir wirklich stärker auf den internationalen Ausgleich, glaube ich, wirklich nochmal einen Fokus setzen.
Das heißt, auch hier sind am Ende dann wieder die politischen Amtsträger gefragt.
Absolut, absolut. Und in den SDGs hängen wir sehr zurück. Der neueste Report zeigt, dass wir nur mit 16% der SDGs eigentlich auf einem guten Weg sind. Bei dem Rest hinkt es. Auch natürlich eben Deutschland hat eine wahnsinnige Aufholjagd hier zu machen.
Wow, Wahnsinn. Ich hole uns nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Verbraucher am Ende. Wir haben es am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass der Verbraucher immer mündiger wird, auch in den Entscheidungen, die er trifft, dass er auch zunehmend das zu wertschätzen weiß, wenn Unternehmen hier auch Initiative zeigen. Der nächste große Clou auf dem Weg zu mehr Transparenz ist ja der sogenannte digitale Produktpass, der auch von Verbraucherschützer, Schützerinnen, sage ich mal ganz gerne, auch als Allheilmittel so ein bisschen gefeiert wird. Da arbeitet Deutschland, soweit ich weiß, gerade an der Umsetzung der EU-Vorgaben. Kannst du uns ein bisschen da abholen, was eigentlich in diesem digitalen Produktpass alles enthalten sein muss? Klar, als Verbraucher kann ich davon wahrscheinlich profitieren, kann das besser einordnen, Produkte vielleicht auch besser miteinander vergleichen. Aber was bedeutet das wiederum für die Unternehmen?
Ja, das ist auch nochmal eben wirklich ein großes Paket, wo es viel um das Thema eben Daten geht. Ja, es ist der digitale Produktpass. Also wir wollen erreichen oder die EU will erreichen, dass zu jedem Produkt eigentlich mit einer Relevanzeinschränkung eben alle Informationen, die der Endkonsument, aber auch eben natürlich im B2B-Geschäft, dass wir alle Informationen entsprechend bereitstellen können.
Alle Informationen heißt?
Das bedeutet konkret wirklich eben, welchen Wasserverbrauch zum Beispiel gab es in dem Produktionsprozess. Es ist beziehungsweise es ist eine gesamte Lifecycle Analysis, also es ist eine Gesamtlebenszyklusbetrachtung. Wie viel Schwermetalle zum Beispiel werden irgendwie in diesem Produktionsprozess zum Beispiel verwendet? Habe ich Quecksilber? Verwende ich seltene Erden in diesem Produkt? Welchen CO2-Impact sozusagen hat auch eben dieses Produkt? Und all das kommt sozusagen, soll in digitaler Form wirklich eben bereitgestellt werden. Somit ergibt sich eigentlich nicht mehr die Frage, beziehungsweise natürlich brauchen wir noch eine Bewertung, eine Gesamtbewertung. Aber wenn ich jetzt als Konsument sehr darauf achte, dass ich wirklich sicherstellen möchte, dass die Wertschöpfungskette wirklich sehr sozial ausgerichtet ist im gesamten Lebenszyklus, kann ich hier eben auch entsprechend reinschauen und mir eben Daten dazu eben dann auch rausholen. Oder ich achte besonders auf Ressourcenschonung, dann kann ich auch hier wieder eben entsprechend reinschauen und mir die entsprechenden Informationen da rausziehen. Und die soll eben für jeden zugänglich sein. Es soll kein ellenlanges Produktdatenblatt ausgedruckt auf Papier sozusagen mitgeliefert werden, wie die Bedienungsanweisungen, die nutzen wir ja auch nicht so wirklich.
Sondern per QR-Code abzuscannen.
Exakt, oder? Genau. Und was kommt da auf die Unternehmen zu? Das ist natürlich wieder eine Frage der Daten. Auch bei der vorherigen Transparenzpflicht geht es um Daten viel. Und wir müssen hier sozusagen sehen, dass wir eben eine Lebenszyklusbetrachtung von unserem Produkt abdecken können. Das bedeutet, ich muss mit meinen Lieferanten sprechen, woher kommt das Produkt oder die Rohstoffe, die Materialien, was hatten die für eine Lieferkette, um eben die Daten gesamtheitlich eben entsprechend zu sammeln, zusätzlich mit entsprechenden Daten aus der eigenen aus dem eigenen Wertschöpfungsbereich, die anreichern und dann, wie gesagt, in digitaler Form eben allen zur Verfügung zu stellen. Also ich muss wirklich digitalisiert sein als Unternehmen, eigentlich um das gut bewältigen zu können.
Ja, also auf jeden Fall ja eine sehr gute Sache für den Endverbraucher am Ende. Jetzt hast du ja am Anfang ja auch schon gesagt, naja, die mittelständischen Unternehmen sind halt insofern auch davon betroffen, selbst wenn sie nicht mehr unter die oder in diese Größenkategorien fallen, wo sie das reporten müssen, haben sie vielleicht auch Kunden, die sie bedienen müssen, die größer sind, die dann aber von ihnen wiederum gewisse Berichtspflichten einfach erfordern. Ähnlich würde ich es mir vorstellen beim digitalen Produktpass. Wir kennen das ja auch selbst, man muss ja dann auch immer in der vorgelagerten Kette nachfragen. Oftmals bekommt man dort gar nicht die Informationen, die man möchte. Was macht man denn dann?
Das ist natürlich, das ist die Pandoras Box, die du nur ansprichst, ganz ehrlich. Das ist natürlich auch ein Problem. Und natürlich gibt es auch Lieferanten, die natürlich mit dieser Intransparenz auch natürlich Geschäft machen.
Also rauswerfen.
Genau. Also es ist sehr, sehr schwierig hier. Ich würde wirklich versuchen, den Dialog eben in den Dialog zu treten, vielleicht auch eben zu unterstützen. Ne? Das eigene Unternehmen hat einen Lernprozess gemacht. Vielleicht gibt es auch dann einen Lernprozess, den man anbieten kann an die Lieferanten, gemeinsam da besser zu werden. Und im Notfall wirklich einfach auch eben schauen, kann ich mir andere Lieferanten suchen, die hier einfach besser sind.
Und das heißt, europäische Lieferanten am besten, die selber unter diese Berichtspflichten fallen.
Exakt, weil hier können wir eigentlich sicher sein, auch dass sie auditiert sind, dass es gute Daten sind. Und jetzt schließt sich ja hier genau der Kreis. Genau das will die Regulatorik natürlich auch befördern, dass du dir als Unternehmerin selbst auch nachhaltige Lieferanten suchst, die deine Performance auch entsprechend verbessern können. Und hier schließt sich der Kreis. Das ist natürlich dann auch eben eine entsprechende Chance, zum Beispiel bei einem Kunden, einen neuen Kunden zu generieren und als Lieferant hier dann eben als Preferred Supplier reinzukommen. Das ist genau ja eben die Chance, die jetzt dann eigentlich eben hier, wenn der Kreis mal dann irgendwann geschlossen ist, der dann eigentlich eben wirklich zum Tragen kommt.
Genau, aber das bedeutet ja dann konkret, dass sich am Ende europäische Unternehmen sozusagen zusammenschließen, weil sie halt eben unter die Regulatorik fallen, miteinander zusammenarbeiten, dass man aber gerade im internationalen Kontext, wo vielleicht solche Anforderungen nicht gestellt werden, sich dort auch wieder weitere Inseln oder Zusammenschlüsse bilden. Also das heißt, weil wir vielleicht auch von unserer Struktur her am Ende vielleicht auch gar nicht mehr, das ist immer die große Befürchtung, wettbewerbsfähig sind, ne? Weil die Kostenstrukturen einfach dadurch auch komplett andere werden.
Absolut.
Siehst du diese Befürchtung auch ein Stück weit?
Ich kann diese Befürchtung nachvollziehen. Natürlich ist es eine absolut makroökonomische Betrachtung und wir wissen nicht konkret oder können natürlich auch eben nicht konkret vorhersagen, wohin sich das eben entwickelt. Generell denke ich, wird der europäische Markt weiterhin sehr, sehr attraktiv sein. Natürlich eben auch für ausländische Mitbewerber, die auch ihre Produkte hier gerne verkaufen möchten. Die müssen sich eben auch dieser Nachhaltigkeitsregulatorik unterwerfen und entsprechend kann das natürlich auch eine Strahlkraft dann in den Heimatmarkt auch eben haben. Und ich glaube, hier müssen Unternehmen einfach ihre unterschiedlichen Strategien wirklich gut bewerten und einfach dann auch mit verschiedenen Szenarien. Deswegen ist es so wichtig eigentlich, dass wir anfangen, Strategie zu machen in Szenarien. Einfach eben sagen, wie sieht denn mein Geschäft aus, wenn der europäische Markt dominiert oder wenn der europäische Markt sich ein bisschen abkapselt, was passiert mit meinem Unternehmen in meiner Lieferkette, was gibt es für neue Chancen, aber was kann auch passieren, wenn sich die anderen Märkte zum Beispiel schneller entwickeln Richtung Nachhaltigkeit als der europäische. Kann ich hier mithalten, wie dominant sind gewisse Märkte? Ich glaube, wie gesagt, deswegen ist die Szenarioanalyse eben so wichtig, die ja zum Glück auch eben Teil der Berichtspflicht eigentlich eben ist. Ne? Es wird gefordert, Berichte darüber, wie hast du dich mit Resilienz in deinem Unternehmen eben auseinandergesetzt. Und das kann man genau eben toll mit einer Szenario-Analyse und eben mit Szenarien wirklich dann mal durchtesten und durchspielen.
Wahnsinnig spannend. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal die SDGs erwähnt, die ja jetzt nicht ganz unmittelbar mit dem Thema EU-Taxonomie zusammenhängen. Und ich weiß, dass du sie total liebst, weil du hast nämlich sogar ein Buch darüber geschrieben. Was findest du so faszinierend an den SDGs und was kann der Leser, die Leserin von deinem Buch vielleicht erwarten?
Ich habe mir mit diesem Buch das Ziel gesetzt, einen Einstieg mit den SDGs für den Mittelstand zu schreiben, sozusagen, also zu ermöglichen, dass man sich dem Thema Nachhaltigkeit, was ja sehr breit, sehr komplex ist, als mittelständisches Unternehmen wirklich zugänglich nähern kann. Und die SDGs kann man auf so vielen Ebenen im Unternehmen einfach nutzen, verwenden. Normativer Ebene, strategisch, visionär. Ich kann mich von den SDGs inspirieren lassen, meine Vision vielleicht nochmal zu überarbeiten, gegebenenfalls das stärker eben an Ziele der SDGs anzuknüpfen. Wofür bin ich eigentlich da im Unternehmen? Ne? Will ich irgendwie dazu beitragen, dass es weniger Hunger gibt auf der Welt oder weniger Armut zum Beispiel? Kann ja eine Vision sein. Genauso auch eben dann auf der strategischen Ebene. Ich kann Szenarien bilden mit den SDGs. Was passiert denn eigentlich, wenn gewisse SDGs nicht erreicht werden? Was passiert, wenn gewisse SDGs stärker erreicht werden? Oder wo gibt es tatsächlich Geschäftschancen innerhalb der SDGs? Weil die sind auch mannigfaltig. Gehe ich auch stark im Buch auch eben entsprechend drauf ein. Und dann kann ich sie ja toll nutzen, um mit den gleichen Vokabeln, mit den gleichen Begriffen weiterzuarbeiten und meinen Mitarbeitern das Thema Nachhaltigkeit breit aufgestellt wirklich mal zu erklären. 17 Kacheln, 17 Ziele, 17 Themen sozusagen, die sich nochmal untergliedern in den Unterzielen und kann sie auch kommunikativ toll verwenden. Auch für die externe Kommunikation, auch mit Kunden teilweise. Und dann kann ich sie auch eben verwenden, um nochmal auch für mich eben zu entscheiden, wo kann ich denn gegebenenfalls Prozesse implementieren. So konkret werden die SDGs nicht, aber man kann sie immer wieder in den sozusagen als Denkanstoß sozusagen eben nehmen. Was passiert denn jetzt wirklich, wenn ich zum Beispiel eben wirklich Wirtschaftswachstum von Ressourcen entkoppeln möchte? Wie würde mein Unternehmen aussehen, wenn ich das hinbekäme? Und das sind tolle Gedankenexperimente, die man da machen kann. Und so kann ich sie eben wirklich auf verschiedenen Ebenen bis runter auf die operativen Prozesse und in der Unternehmenskommunikation nutzen.
Spannend. Also tolle Tools und ein paar Methoden und Tipps zur Kommunikation, wie man sie nutzen kann.
Ganz genau.
Das hast du gesagt, 16%, da stehen wir erst. Also nur 16% der SDGs sind gerade auf einem guten Weg, weltweit nehme ich an.
Ja, exakt.
Was können wir denn tun? Die sind ja bis 2030 ausgerufen.
Ganz genau.
Ne? Was können wir denn tun, um da jetzt nochmal ein bisschen Gas drauf zu kriegen, alle dein Buch lesen und alle Unternehmen jetzt schnellstmöglich umsetzen, oder fängt das auch bei jedem im Persönlichen sozusagen an?
Genau.
Hast du da noch ein schönes Schlusswort für uns?
Genau. Ja, die SDGs sind natürlich erstmal für Regierungen geschrieben, dann auch eben für Unternehmen, aber auch für die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, wir können uns alle einfach auch an der eigenen Nase packen und die SDGs mal rauskramen, stärker mal drauf gucken und eigentlich sagen, was kann ich denn in meinem persönlichen Leben auch wirklich da umsetzen und mitnehmen. Gibt es eine schöne Webseite auch dazu, 17ziele.de. Da gibt es sogenannte To-Dos, also quasi To-Do es auch, und pack hier mit an. Und die sind ganz großartig aufgebaut, sehr zugänglich. Und da kann sich eigentlich jeder den SDGs dann schon mal aus der privaten Ebene eben entsprechend nähern.
Super, vielen lieben Dank, liebe Patricia. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich fand es wahnsinnig spannend. Danke, dass
sehr
du dir
gerne
Zeit genommen hast, damit wir ein bisschen
vielen
auf
Dank
dieses Thema, was da doch sehr umfangreich, sehr, sehr komplex ist, draufschauen konnten. Ja, ich glaube, wir können sagen, dass schon wahrscheinlich einige Regulierungen ein bisschen manchmal so am eigentlichen Ziel vorbeischießen. Die sind super gut gemacht, aber für uns natürlich in der Umsetzung als Unternehmen manchmal einfach sehr, sehr herausfordernd und komplex. Aber ich muss sagen, dein Pragmatismus und deine Herangehensweise, die machen mir Mut. Und ich glaube, du hast uns sehr gut abgeholt, wofür das große Ganze das eigentlich auch alles am Ende wichtig und auch gut ist und relevant.
Vielen Dank, Alexandra.
Ja, wenn ihr da draußen noch Fragen an mich oder an Patricia habt, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten sage ich noch einmal danke fürs Zuhören. Danke dir, liebe Patricia.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung für den Podcast und diese Folge da lasst. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.